Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 3. Es dunkelte bereits, als zwei Landstreicher, die das Dorf Morby umgangen hatten, wieder auf die Poststraße kamen. Die Umgehung des Ortes war für sie ein mühevolles und anstrengendes Unternehmen gewesen, denn der Regen, der den ganzen Tag hindurch gefallen war, hatte die gepflügten Felder in zähe, braune Moorstrecken verwandelt, wodurch die Fußwanderung zu einer Geduldsprobe wurde. Der eine der Landstreicher war groß, unrasiert, schäbig. Er trug den verschossenen braunen Rock bis zum Kinn zugeknöpft, den niederhängenden, eingedrückten Hut auf den Hinterkopf zurückgeschoben. Mit ihm verglichen schien sein Gefährte von nur kleinem Wuchs zu sein, obgleich er übermittelgroß und ein wohlgewachsener, breitschultriger Mann war. Während sie so auf der lehmigen Landstraße dahinstapften, sprachen sie kein Wort. Der kleinere Mann blieb zweimal stehen und sah in der zunehmenden Dunkelheit umher, als ob er nach einem Verfolger ausspähe. Und einmal ergriff er des großen Mannes Arm und zog ihn hinter die Büsche, die die Landstraße begrenzten. Dies geschah, als unter Getöse und Aufspritzen des nassen Schlammes ein Auto an ihnen vorbeiraste. Nach einer Weile bogen sie von der Straße ab, überquerten ein Feld und kamen an den Rand eines unbebauten Landstriches, über den eine alte Wagenspur hinführte.
»Jetzt sind wir gleich da«,
brummte der kleinere Mann, und der andere grunzte seine Zustimmung. Trotz all seiner anscheinenden Gleichgültigkeit nahmen seine Augen jede Einzelheit der Szenerie auf. Ein einsames Gebäude am Horizont, das wie eine Scheune aussah. Grafschaft Essex, wie er nach der Nummernbezeichnung des Autos vermuten musste, die er vermerkt hatte, als der Wagen an ihm vorbeisauste. Unbebautes Land. Wahrscheinlich zu einer nicht mehr in Betrieb stehenden Lehmgrube führend. Oder war es ein Steinbruch? Nahe dem Tor, durch das die Wagenspur lief, war an einem wackeligen Pfosten ein altes Ankündigungsbrett befestigt. Es war zu finster, um die verwischte Inschrift zu lesen, aber er erkannte das Wort Kalk.
Kalkstein?
Es würde ein leichtes sein, dies später zu ergründen. Die einzige Gefahr für ihn bestand nur in der möglichen Überzahl der Frösche. Unter dem Schutz seines Überrockes fühlte er nach der Browning und ließ sie in seine äußere Tasche gleiten. Hilfe gab es nicht. Und er erwartete sie auch nicht. Carlo hatte ihn im Weichbild der City in sein elendes Auto aufgenommen und hatte ihn kreuz und quer durch den Regen gefahren, indem er Nebenstraßen folgte und Städte und Dörfer vermied, sodass Genta, wäre sein Platz auch an der Seite des Fahrers gewesen, sich nicht hätte zurechtfinden können. Aber er war in die Finsternis des kleinen Wagens gesetzt worden und hatte nichts gesehen. Wellingdale und dessen Beobachter, die ihn bewacht hatten, waren auf das Auto nicht vorbereitet gewesen. Ein Vagabund mit einem Auto war eine Ungeheuerlichkeit. Er selbst, Genta, war zurückgezuckt, als der Wagen beim Gehsteig anhielt, wo er wartend gestanden hatte, und Carlos' Stimme zischelte:
»Steig ein!«
Unter sich sah Genta verrostete Eisenkarren, durcheinandergeworfene Eisenbahnschienen, dazwischen tiefe, regengefüllte Sprenglöcher. Jenseits, auf der scharfen Linie des Steinbruchrandes, stand eine winzige Holzhütte, und zu dieser lenkte Carlo seine Schritte.
»Nervös, was?« fragte er, und es klang wie Spott in seiner Stimme.
»Nicht sehr«, sagte der andere kühl. »Vermutlich sind die Frösche in der Bude da unten.« Carlo lachte leise.
»Es sind keine da«, sagte er. »Nur der Frosch allein. Er kommt vom Steinbruch herauf. Es ist da eine Treppe unter der Hütte. Guter Einfall, was?«
»Die Hütte hängt gerade über dem Abgrund und die Stufen kann man nicht einmal sehen, wenn man sich auf den Bauch vorschiebt und über den Rand hinausschaut. Ich habe es einmal versucht.
Die werden ihn nie fangen. Nicht, wenn sie Millionen von Spitzeln schicken.«
»Nun, und wenn sie den Steinbruch umstellen würden?«
»Du glaubst doch nicht, dass er es nicht weiß, wenn er gefangen werden soll. Er weiß alles, der Frosch.«
Er sah auf des anderen Mannes Hand herab.
»Wäre es nicht sehr tun«,
sagte er,
»und es lohnt sich. Du wirst nie mehr ohne Kollegen sein, Harry. Wenn du in eine Patsche kommst, zieht dich der beste Advokat raus. Wir suchen solche Burschen, wie du einer bist. Es gibt so massenhaft kleine Halunken, die wegen so ganz kleiner Sachen sich schon einbilden, dass sie zu uns gehören. Aber du wirst große Arbeit machen. Und wenn du für ihn etwas Besonderes zu tun hast, setzt er Hunderte und Hunderte von Pfunden für dich. Wenn du krank wirst oder du bist hungrig oder so, so werden die Frösche zu dir kommen und dir helfen.
Jenta schwieg. Sie waren jetzt etwa 12 Schritte von der Hütte entfernt, einem starken Gebäude aus kräftigem Bauholz gezimmert, mit einer Tür und einem geschlossenen Fensterladen. Der Mann, der sich Carlo nannte, machte Jenta ein Zeichen zu verweilen. Er selber ging vorwärts und klopfte an die Tür. Jenta sah, wie der Mann zum Fenster trat und dessen Laden um eines Zolles Breite sich öffnete. Es schien ein Gespräch im Flüsterton zu folgen, dann kam Carlo zurück.
Er hat gesagt, dass er Arbeit für dich hat, die dir Tausende einbringen kann. Du hast wirklich Glück. Kennst du Rochemont?
Jenta nickte. Er kannte diese Vorstadt der Aristokraten.
Es wohnt ein Mann dort, der um die Ecke gebracht werden soll. Er kommt jede Nacht mit dem 11.50 Uhr Zug aus dem Club und geht zu Fuß nach Hause. Es steigt eine dunkle Straße an und mit einem Knüttel kann man ihn ganz ohne Mühe erwischen. Bloß ein Schlag und es ist aus mit ihm. Das heißt doch nicht töten, verstehst du?
Warum will er, dass ich das tue?
Alle Neuen müssen etwas tun, um ihren Mut zu beweisen. Also, was meinst du dazu?
Jenta hatte nicht gezögert.
Wird besorgt, sagte er.
Carlo kehrte zum Fenster zurück und hieß seinen Gefährten folgen.
Bleib hier stehen und streck den linken Arm durchs Fenster.
Jenta streifte die Manschette seines durchnässten Ärmels zurück und streckte seinen nackten Arm durch die Spalte. Seine Hand wurde mit festem Griff erfasst und sogleich fühlte er, wie etwas Weiches und Nasses sich gegen sein Handgelenk presste. Ein Gummistempel, dachte er und wappnete sich gegen den Schmerz, der nun folgen musste. Er kam wie das schnelle, prickelnde Stechen von 1000 Nadeln. Dann ließ der Griff nach. Jenta riss seine Hand zurück und starrte verwundert auf die verwischte Zeichnung von Tinte und Blut, die der Tätowierende aus seiner Hand zurückgelassen hatte.
»Wisch es nicht ab«,
sagte eine erstickte Stimme aus der Finsternis der Hütte her.
»Und jetzt kannst du reinkommen.«
Der Fensterladen schloss sich und wurde von innen verriegelt. Dann kam das Knarren eines Schlüssels, der sich im Schloss drehte, und die Tür öffnete sich. Jenta trat in die pechschwarze Finsternis ein und vernahm, dass die Tür der Hütte von dem unsichtbaren Insassen verriegelt wurde.
»Deine Nummer ist K971«, sagte die hohle Stimme. »Und wenn du sie in den Personalnachrichten der Times siehst, so kommst du hierher, wo immer du auch bist. Nimm das.«
Jenta streckte seine Hand aus und ein Briefumschlag wurde in sie gelegt. Es war, als ob der geheimnisvolle Frosch selbst in dieser Finsternis zu sehen vermochte.
»Das ist dein Reisegeld und eine Landkarte der Gegend. Wenn du das Geld für dich verbrauchst und nicht dorthin kommst, wo man deiner bedarf, wird man dich töten. Hast du mich verstanden?«
»Jawohl.«
»Du wirst weiteres Geld erhalten, das du für deine Ausgaben verwenden kannst. Hör mich jetzt an. In der Rochemont Nummer 7, Park Avenue, wohnt Halwell Jones, der Bankier.«
Er mochte gefühlt haben, dass der Neuling überrascht zusammenfuhr.
»Du kennst ihn?« »Ja, ich habe vor Jahren für ihn gearbeitet«, sagte Jenta.
Er zog seine Browning hervor und entsicherte sie mit dem Daumen.
»Zwischen heute und Freitag muss er niedergeschlagen werden. Du brauchst ihn aber nicht zu töten. Wenn es geschieht, so macht es nichts aus, aber ich vermute, dass sein Schädel zu hart sein wird.«
Jenta hatte nun festgestellt, wo der Mann stand, da seine Augen sich an das Dunkel zu gewöhnen begannen. Seine Hand griff plötzlich zu und fasste den Arm des Frosches.
Ich habe eine Pistole,
sagte er zwischen den Zähnen.
Ich bin Inspektor Genter von der Polizeidirektion und wenn du dich zur Wehr setzt, so töte ich dich.
Eine Sekunde lang herrschte Totenstille. Dann fühlte Genter, wie die Hand, die die Pistole hielt, mit schraubstoffhaftem Griff umfasst wurde. Er schlug mit der anderen Faust zu, aber der Mann bückte sich und der Schlag fuhr in die Luft. Dann wurde die Pistole mit unerträglicher Drehung aus Genters Hand gewunden und er kam mit seinem Gefangenen in ein Handgemenge. Dabei berührte sein Gesicht das des Frosches. War es eine Maske, die jener trug? Er spürte die kalten Glimmerbrillengläser auf seiner Wange. Dies erklärte die erstickte Stimme. So kräftig Genter auch war, er konnte sich aus den ihn umklammernden Armen doch nicht befreien, und sie schwankten in der furchtbaren Finsternis hin und her. Plötzlich hob der Frosch den Fuß, und um den vorausgesehenen Stoß zu entgehen, machte Genter eine heftige Wendung. Das Splittern von gebrochenem Glas war hörbar, und ein scharfer, kalter, durchdringender Geruch drang auf den Detektiv ein. Er versuchte tief zu atmen, aber er meinte zu ersticken und seine Arme fielen schlaff und machtlos herab. Der Frosch hielt die gebeugte Gestalt eine Minute lang, dann ließ er sie zu Boden fallen. Am Morgen fand die Londoner Polizeipatrouille Inspektor Genter im Garten eines leeren Hauses liegend und rief die Rettungsgesellschaft an. Aber ein Mann, der mit konzentrierten Blausäuredämpfen vergiftet worden ist, stirbt schnell. 10 Minuten, nachdem der Frosch den Glaszylinder, den er für ähnliche Notfälle in der Hütte vorbereitet hatte, zerbrochen hatte, war Genter eine Leiche.